herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich heiße Viola Gräfenstein. Ich bin leidenschaftliche Hörfunkjournalistin, Podcasterin, Sprecherin und liebe Kunst und Kultur. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die sich neue, erfolgreiche Wege in ihrem Kulturbereich kreativ geschaffen haben. Außerdem liefere ich Tipps, wie ihr euch als Kulturschaffende digital hör- und sichtbarer machen könnt. Denn mein Ziel ist es, Kulturschaffenden mit neuen Impulsen zu helfen. In der ersten Folge spreche ich mit den Geschäftsführern des KIK, Kölner Institut für Kulturarbeit und Weiterbildung, Jerome Lenzen und Jan Hochkammer. Hört ein aufschlussreiches Interview über zwei engagierte Menschen, die es sich in der Kulturstadt Köln zur Aufgabe gemacht haben, die Weiterbildung für Kulturschaffende, Kunstpädagoginnen und Pädagogen voranzutreiben und viele spannende Kulturprojekte am Start haben. Ich freue mich, dass ich euch hier in meinem ersten Podcast habe, der Podcast für Kulturschaffende, Kultur im Ohr. Schön, dass du da bist, Jerome Lenzen. Schön, dass du da bist, Jan Hochkammer. Vielleicht könnt ihr euch beide einmal vorstellen, gegenseitig, wer ihr seid, was ihr macht.
Ja, ich würde gerne anfangen. Der Jan ist ein Kulturarbeiter. Was meine ich damit? Einerseits hat er den fachlichen Background Kulturmanagement, andererseits Erziehungswissenschaften, also zwei unterschiedliche Bereiche, die sich aber sehr gut ergänzen. Er ist als Geschäftsführer des Kulturgetriebes mein Geschäftspartner. Wir teilen uns diese Aufgabe. Und momentan bildet er sich noch zusätzlich im Bereich systemische Beratung fort.
Vielen Dank, Jerome. Ich habe es an dieser Stelle ein bisschen leichter, denn das, was du gerade gesagt hast, trifft auch auf dich zu. Auch Jerome ist ein Kulturmanager und ein Kulturarbeiter. Mit einem anderen Background allerdings. Er ist Kulturwissenschaftler und Kunstvermittler. Neben der Geschäftsführung ist er außerdem selbstständig in der Kulturvermittlung und in der Kulturentwicklung mit Lenzen Kulturmanagement.
Jerome, was ist eigentlich das Kulturgetriebe?
Das Kulturgetriebe ist in erster Linie ein Verein. Ein Verein, der in den 80ern unter dem Namen Kumbik e.V. gegründet wurde und den der Jan und ich seit 2019 reformiert haben. Dazu gehört ein Bildungsinstitut, das Kölner Institut für Kulturarbeit und Weiterbildung, das in den Fachbereichen Kulturmanagement, Kunstpädagogik und Kunstvermittlung Weiterbildung und Schulung anbietet, sowohl für KulturarbeiterInnen, die sozusagen in der Szene aktiv sind, für freie Einrichtungen und zum anderen aber auch beispielsweise für pädagogisches Personal und Schulen, offenen Ganztagen oder Kitas. Und dann haben wir da auf der anderen Seite noch Szene Kulturmanagement. Das ist letztendlich ein Portal, ein Netzwerk, das sich mit dem Arbeitsfeld, Kunstszene, Kulturlandschaft auseinandersetzt. Also beispielsweise durch Stellenausschreibungen, aber auch durch Beiträge zu aktuellen Debatten, durch Profile von Jobs, was muss man können, was muss man gelernt haben, um in der Kultur zu arbeiten und da insbesondere Events macht, also beispielsweise Talks, Netzwerkveranstaltungen, Tagungen.
Und die sind auch umsonst, da kann jeder Kulturschaffende hin?
Die sind umsonst, genau, und steht irgendwo ein Spendenschwein, aber man muss nichts bezahlen.
Okay, das heißt, wenn mich das interessiert, das bestimmte Thema, dann kann ich mich da bei euch online anmelden oder wie läuft das momentan?
Ja, momentan ist natürlich eine Sondersituation. Wir hatten ein paar On-Demand-Geschichten ein Video gemacht, also auch unsere Talks aus der Vergangenheit werden aufgezeichnet von Art 1 Intermedia, das sind Filmschaffende, die uns begleiten. Aber prinzipiell wollen wir natürlich wieder zu Präsenzveranstaltungen zurückkommen und am besten ist es natürlich, wenn man uns bei Social Media folgt oder eben regelmäßig auf unsere Homepage schaut und natürlich unseren Newsletter abonniert. Newsletter ist etwas, was wieder total im Kommen ist und ich habe immer riesen Freude an Newslettern. Selber viele Newsletter abonniert und unser Newsletter ist auch sehr launig, kann ich nur empfehlen.
Ja. Und man lernt auch was, man kann da was mitnehmen. Mhm. Und ihr macht auch Diskussionen, Blog, Hinweise.
Ne? Genau, wir haben einen Blog. Wir versuchen halt wirklich auch aktuelle Themen zu setzen. Also aktuell beschäftigen wir uns mit Leadership im Kulturbereich. Was ist eigentlich Cultural Leadership? Was ist eigentlich jenseits dieser ganzen Skandale, die immer in die Öffentlichkeit kommen? Hier hat wieder Intendantin XY oder Intendant Z was gemacht. Sondern wir fragen halt auch, was gehört eigentlich zu einem guten Führungsstil heutzutage? Was muss man mitbringen, um eine Kultureinrichtung zu führen? Was ist da anders als beispielsweise in der freien Wirtschaft? Weil ein Großteil der Kultureinrichtungen sind nun mal Non-Profit-Betriebe und da kann man jetzt nicht die Management-Bibel aus der Spiegel-Bestsellerliste zur Hand nehmen, um zu wissen, wie man Kulturbetrieb führt. Und auch die Arbeit, glaube ich, mit kreativen Köpfen, mit Künstlerinnen und Künstlern ist halt was ganz anderes.
Inwiefern?
Na, das sind Überzeugungstäter. Ne? Da kannst du nicht einfach sagen, ich gebe dir einen Bonus und dann bleibst du 80 Stunden im Büro, sondern die wollen mit ihrer Kunst jemanden bewegen, jemanden berühren. Das ist ein ganz anderes Profil. Das ist, ich glaube, mit Arbeit ist da, auch mit dem Begriff Arbeit ist da schwer ranzukommen.
Von 9 to 5 ist ein bisschen schwierig, oder?
Ja, 9 to 5 gibt's nicht. Ja.
Wieso auch?
Bei uns ja auch nicht. Ja.
Bei uns gibt's 24 Stunden.
Ja, okay. Das ist wichtig. Ne? Also da trifft dann Beruf auf Berufung und da braucht man keinen 9 to 5 Job. So, wenn man sich dann abends bei einer Veranstaltung auch ja zu Teilen ja auch privat trifft. Und das kann anstrengend sein, aber das kann auch unglaublich erfüllend sein. Und wir haben zum Beispiel einen Talk, da sind Jerome und ich selber nur Gast und diese Abende genießen wir auch ziemlich. Also das ist keine Arbeit.
Sehr schön. Gut. Ihr habt jetzt beide von Kulturarbeiter gesprochen. Was bedeutet das?
Kulturarbeiter ist ein sehr, sehr alter Begriff, den wir versuchen auch wieder ein bisschen neu zu kultivieren, weil er ganz viele unter einen Hut bringt. Die Leute, die Kultur organisieren, also Kulturmanagement machen, die Leute, die Kultur vermitteln, Kunst vermitteln, aber auch natürlich eine Malerin oder ein Musiker. All das sind Kulturarbeiter und mit diesem Begriff grenzen wir uns auch ein Stück weit ab von diesem Kultur- und Kreativwirtschaftsbegriff. Es gibt da super tolle Programme über die Kultur- und Kreativwirtschaft und da sind dann einfach Leute, die Werbung machen mit dabei oder Leute, die irgendwie nachhaltige Unterwäsche herstellen. Das sind total tolle Sachen, aber das ist, glaube ich, nicht das, was die Menschen sich unter Kultur vorstellen. Und dieser Begriff wird gerade in politischen Preisen sehr gepflegt und wir möchten das aber nicht. Deswegen halten wir dem die Kulturarbeit entgegen und das ist unsere Branche, die Kulturarbeit und alle Menschen, die dort tätig sind.
Okay, wie siehst du das als Kulturarbeiter? Würdest du das ähnlich definieren?
Wir benutzen diesen Begriff in unserem täglichen Sprachgebrauch immer wieder gerne, weil er auch Teil unseres Namens ist. Denn wir leiten gemeinsam das KIK, das Kölner Institut für Kulturarbeit und Weiterbildung.
Jan und ich haben, glaube ich, ein sehr, sehr unterschiedliches Verständnis von dem, was wir selber an Kultur gerne erleben. Also wir haben ganz unterschiedliche Interessen und Kulturarbeit ist keineswegs ein homogenes Feld. Es ist unheimlich heterogen, da sind unheimlich viele verschiedene Sachen dabei. Gerade frisch dazugekommen, endlich dazugekommen, ist auch die Clubkultur. Ne? Also dass Clubs jetzt Kulturorte sind und keine Vergnügungsstätten mehr. Aber auch eine Oper ist ein Kulturort. Und daran sieht man, glaube ich, an diesem Bild, wie unterschiedlich und groß der Bereich der Kulturarbeit eigentlich ist. Jemand, der Oper macht, zum Beispiel das Bühnenbild dort macht, und jemand, der in einem Club auflegt. Die sind in der gleichen Branche.
Okay, jetzt habt ihr ja diesen Verein übernommen. Könnt ihr das nochmal definieren, genau, was ihr genau macht? In welchem Bereich, welcher Bereich für was tätig ist, zuständig ist?
Letztendlich sind wir eine Bildungseinrichtung, die in diesem Kulturarbeitsbereich drei Fachbereiche hat. Kulturmanagement, Kunstpädagogik und Kulturvermittlung. Darunter fällt dann sowas wie beispielsweise die Museumspädagogik. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, dass wir pädagogisches Personal schulen. Also gerade der Kunstpädagogikbereich, der vom Jahr noch verantwortet wird, der beschäftigt sich eigentlich damit, Multiplikatoren für die Kultur auszubilden. Oder ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, Jan.
Wir wollen halt kulturelle Bildung ja möglichst früh in die Leben der Kinder bringen und ja unabhängig von sozialen Status machen, indem es halt in Kitas, in Jugendeinrichtungen, im offenen Ganztag der Schule etc. gelehrt werden kann. Und oft sind super kleine Dinge, die da ja den Erzieherinnen in dem Falle von der Kita beispielsweise mitgegeben werden können und die dann super schnell umzusetzbar sind. Und bei eben Leuten, die ein bisschen ja vielleicht kulturferner aufwachsen, ja einen großen Impact haben, ja auch da schon die Möglichkeit bieten, sich selbst auszudrücken. Gerade im jungen Alter, wenn die Worte noch nicht so ja vorhanden sind, ist das eine schöne Möglichkeit.
Hat auch was mit Teilhabe zu tun?
Teilhabe und auch Teilgabe. Also auf der einen Seite teilhaben zu können an einer kulturell-geistigen Entwicklung.
Unabhängig vom Elternhaus. Wir haben einen Unterrichtsausfall gerade in den musischen Fächern, der ist einfach immens. Ich habe zwischenzeitlich mit Zahlen gearbeitet, die von 80% ausgegangen sind im Grundschulbereich beim Musikunterricht. Und das kann natürlich ein Elternhaus auffangen, indem man die Kinder zur musikalischen Früherziehung anmeldet oder einen Instrumentenunterricht, was kostet alles Geld. Und das ist natürlich auch sozial besetzt, also das macht ja nicht jeder. Und deswegen wollen wir das eben in die Kita, in die offenen Ganztage reintragen, wo eben alle sind. Da gibt es keine Trennung, da ist noch keine, nicht das Gymnasium und die Realschule oder Gesamtschule, sondern da sind alle zusammen. Genau da muss Kultur hin.
Okay, super. Kommen wir zu dem Thema Kultur in Köln. Also ihr habt ja eine Idee, warum ihr das macht. Und wenn man das jetzt auf Köln als Beispiel überträgt, oder ich weiß nicht, inwiefern man das wirklich auf Köln übertragen kann, für alle anderen auch. Was ist hier euer Ziel?
Wir wollen eigentlich, dass Köln wieder stolz auf seine Kulturszene sein kann und sich als Kulturstadt bezeichnen kann. Ich habe mal gehört, dass Köln zu Zeiten des Baus der Kölner Oper, der jetzigen Oper, die jetzt gerade seit 3000 Jahren renoviert wird, dass das wirklich die Adresse schlechthin war. New York, London, Paris, Köln. Weil da lachen ja alle drüber momentan. Das kann sich ja keiner mehr vorstellen, dass Köln die Nummer eins bei der Kultur war. Dass alle Welt zur Opern-Eröffnung nach Köln gepilgert sind. Und ich glaube, das merken die Kölnerinnen und Kölner auch und sind nicht mehr so stolz auf ihre Stadt, was aber ganz wichtig ist, dass man so mit dem, was einen umgibt, mit dem, an dem man teilhaben kann, einen gewissen Stolz verbindet. Und deswegen wollen wir die Kulturarbeit in Köln eben bereichern, professionalisieren, wieder aufbauen und sowas machen.
Und wo krankt es denn? Also was sind die Probleme aktuell, gerade jetzt auch in Bezug auf Covid?
Ja, ein Stück weit eine Perspektivlosigkeit. Also wo soll man eigentlich hinplanen? Man weiß ja überhaupt nicht, wie der Rest dieses Jahres passiert. Das Jahr ist sehr, sehr kurz, was noch übrig bleibt. Also wenn ich jetzt für uns sprechen kann, wir müssen das, was in den ersten 5 Monaten nicht möglich war, in den restlichen 7 Monaten machen. Was ist nächstes Jahr? Können wir einfach nächstes Jahr reinplanen ins Jahr, ohne dass wir von der 5. Welle kalt erwischt werden? Das fehlt der Kunst- und Kulturszene. Jetzt ist wieder das 3. Rettungspaket beschlossen worden. Ja gut, man merkt ja schon, dass da die Versuche da sind. Aber wir haben am Anfang gesagt, es ist eine unheimlich heterogene Sphäre. Viele unterschiedliche Bereiche, die da gerettet werden müssen, unterstützt werden müssen. Und viele fühlen sich einfach gar nicht so richtig repräsentiert in diesen Hilfsprogrammen. Und beispielsweise die Kleinkunst und die kleinen Bühnen, die haben jetzt vor einigen Wochen auch eine kleine Demonstration vor dem Rathaus in Köln gemacht und haben gesagt, vergesst uns nicht, bedenkt auch unter 300 Zuschauer, passiert ganz, ganz viel, gerade da ging es um die Open-Air-Spielstätten, dass da nicht nur über 300 Personenspielstätten gefördert werden. Und das ist natürlich auch schwierig, alle im Blick zu haben. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir vielleicht auch Lösungen, die grundsätzlicher funktionieren. Also nächstes Jahr fällt wahrscheinlich viel weniger bei der Kulturförderabgabe an, weil sich das nach Hotelübernachtungen orientiert. Also je mehr Hotelübernachtungen in Köln stattfinden, desto mehr Geld ist in der Kasse. Und wir wissen ganz genau, dass die ersten 5 Monate so gut wie niemand im Hotel übernachtet hat, also wird nächstes Jahr nicht viel da sein. In München haben sie schon gesagt, irgendwie 6,5% des Kulturetats soll genau wie in allen anderen Bereichen wegfallen. Das sind natürlich die Debatten, die kriegt die Kultur mit und einigen wird es ganz Angst und Bange mit Blick in die Zukunft. Und da brauchen wir jetzt nicht nur ein Hilfsprogramm nach dem anderen, sondern die langfristige Perspektive muss eigentlich wieder da sein und nicht die Förderung von irgendwelchen digitalen Sachen, die wir während des Lockdowns machen können.
Richtig, ja. Kommen wir mal auf das Thema, wie seid ihr damit umgegangen? Ihr seid ja auch ein Weiterbildungsinstitut. Wie habt ihr die Situation für euch aufgefangen? Und was konnten oder mussten die Kulturschaffenden und ja andere hier, wie mussten sie sich umstellen?
Ja, vielleicht angefangen bei den Leuten, die schon bei uns in Weiterbildung waren. Also was wir auf jeden Fall letztes Jahr angefangen haben, ist halt einfach zu kommunizieren. Wir haben einfach überkommunizieren müssen, weil wir sehr schnell gemerkt haben, dass diese Verunsicherung ja große Wellen schlägt und gerade bei den Teilnehmenden ankommt. Wichtig war dann für uns, dass wir erstmal Ruhe bewahren, dass wir, auch wenn wir sehr, sehr unruhig waren, das kann ich auf jeden Fall garantieren, dass dem so war, dass wir das nach außen nicht so ausgestrahlt haben. Und dann ging es darum, wie können wir fehlende Einnahmen vielleicht ausgleichen. Ganz haben wir es nicht hingekriegt, aber dann ging es darum, Online-Formate anzubieten, neue Formate auszudenken, die man kurzfristig online auf die Bühne stellte, was aber dann auch direkt wieder zu anderen Problemen geführt hat, dass man erstmal die Dozierenden, mit denen wir zusammenarbeiten, die Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, natürlich auch erstmal in die digitale Lehre bringen muss. Viele Leute lernen das in Ausbildungen, aber Leute, die jahrelang schon im Geschäft sind, deren Geschäft halt das Face-to-Face-Geschäft ist, für die ist das was Neues. Und Das hat halt natürlich geheißen, dass wir uns auch viel Zeit nehmen mussten. Super viel Zeit für Mikromanagement, für Telefonate, für E-Mails und für Zoom, vorbereitende Zoom-Meetings. Also zu erklären, wie funktioniert Zoom? Was für Probleme können auftreten? Wie können wir die abfangen? Und
das
haben
Zeit.
Wir teilweise hinbekommen. Aber teilweise auf jeden Fall auch nicht leisten können.
Okay, klar. Kommen wir dann nochmal zu der Situation vor Covid. Was habt ihr hier für Kulturschaffende getan, um dann dahin zu kommen, was ihr jetzt sozusagen umstellen musstet und jetzt an interessanten Projekten anbietet oder was ihr daraus gemacht habt? Was habt ihr vorher gemacht?
Also man kann das letztlich in drei Bereiche unterteilen. Der größte Bereich und unser Hauptarbeitsfeld ist die Qualifizierung in den beschriebenen Fachbereichen. Dann haben wir ein Segment Beratung, ob es jetzt um die Beratung einer Gründung geht, wenn man beispielsweise einen Kulturverein gründen will, aber auch um Skalierung. Du hast ein kleines Projekt und es soll groß werden, du hast ein großes Projekt und da fällt plötzlich die Hälfte des Budgets weg und du musst dich irgendwie neu einstellen. Das ist der zweite Bereich. Und der dritte Bereich sind Räume. Also Raum für kreatives Schaffen, angefangen bei Ateliers, bis hin aber auch zu Räumen, die man für die Produktion von einem Video oder einen Kurs oder einen Workshop nutzen kann. Das sind so die drei Felder, in denen wir tätig waren. Und vielleicht so als Metaebene dazwischen ist der Begriff Netzwerk noch zu nennen, dass wir eben in all diesen Bereichen Menschen zusammenbringen. Also jemand hat einen Beratungsbedarf, den können wir teilweise vielleicht erfüllen. Wir können auch vor allen Dingen sagen, wer ihm helfen kann. Mhm. Und das muss nicht unbedingt durch unser Zutun passieren, sondern einfach dadurch, dass wir Gelegenheiten schaffen mit Veranstaltungen, Events. Aber auch unseren Talks beispielsweise, wo dann die Leute im Publikum bei einem Bierchen nochmal darüber sprechen, was sie gerade gehört haben, sich kennenlernen. Das sind unheimlich viele Projekte letztes Jahr entstanden, bevor wir dann den Eventbereich vorerst einstellen mussten durch die Pandemie.
Kannst du so ein paar Beispiele nennen, auch was den Bereich Beratung betrifft? Also wo liegt der Bedarf? Also was in welchen Bereichen wollen die Leute beraten werden? Und was ist daraus entstanden?
Also ich glaube, eine der grundlegendsten Fragen für viele ist, in welcher Rechtsform soll ich meine Idee eigentlich umsetzen? Also man hat eine tolle Idee, entweder alleine oder als Gruppe. Und dann ist die Frage, mache ich daraus jetzt eine große GmbH mit dem entsprechenden Aufwand und einer notariellen Beurkundung und Bilanzierung bei der Steuererklärung? Oder mache ich einen Verein mit Mitbestimmungsrechte von ganz vielen Menschen? Oder mache ich eine GbR, wo ich keine Haftungsbeschränkung habe? Oder bin ich einfach nur Freelancer? Also da gibt es so viele verschiedene Rechtsformen in Deutschland und das ist tatsächlich ein sehr undurchsichtiger Dschungel manchmal. Und gerade wenn man drin steht, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, um vielleicht noch eine Metapher hinterher zu werfen. Und da versuchen wir halt einfach nochmal zu helfen, den einen oder anderen Ratschlag zu geben. Aber auch vielleicht mit jemandem in Kontakt zu treten, der es einfach schon mal selber gemacht hat, der eine ähnliche Idee hatte. Das sind eben ganz unterschiedliche Unternehmungen und für manche ist halt der ganz normale, gemeinnützige Verein einfach die beste Form. Und für andere ist es dann einfach zum Beispiel eine GbR.
Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen? Was hat sich daraus entwickelt? Also lohnt sich das überhaupt in der heutigen Zeit, nochmal über sowas nachzudenken wie eine GbR oder so für bestimmte kulturelle Dinge? Welche Projekte haben sich daraus entwickelt oder welche GbRs?
Unbedingt. Also ich möchte mal vielleicht ein Projekt erwähnen von einer ehemaligen Kunstpädagogik-Teilnehmerin von uns, die dann auch nochmal bei uns in Events war, dann nochmal einen Beratungstermin mit uns gemacht hat. Und dann aber vor allen Dingen, ich möchte das jetzt nicht so sich anhören lassen, als wenn der Weg nur durch uns mitgeprägt wurde, aber sie hat vor allem aus eigener Kraft das Projekt Die Kunst der Inklusion gegründet. In unmittelbarer Nähe zur Pandemie zeitlich und trotzdem jetzt im Sommerblutfestival bereits vertreten gewesen. Ein Projekt, wo es darum geht, beeinträchtigte Menschen, also geistig beeinträchtigte Menschen, selbst zu Kulturvermittlern, Kunstvermittlern im Museum zu machen.
Das klingt total toll. Projekt. Kannst du das mal genauer beschreiben, bitte?
Ja, also sprich, es geht darum, erst einmal eine Führung zu machen, so wie wir das auch klassisch in der Museumspädagogik kennen, wo die Leute, die später die Führung geben sollen, erstmals eingeführt werden in der Ausstellung. Dann eben die Leute selber die Führung geben zu lassen. Also das ist letztendlich Empowerment auf einer anderen Ebene. Das ist ein inklusives Projekt, was wirklich von vorne bis hinten zu Ende gedacht ist. Und aus dem, glaube ich, auch noch ganz, ganz viel erwachsen wird. Das ist jetzt sozusagen in den ersten Schritten. Und ich bin ein Riesenfan seit der ersten Stunde, seit ich von dieser Idee gehört habe.
Toll. Das ist jetzt aber ja leider dann so, dass es ja wahrscheinlich momentan gar nicht geht, oder? Oder hat sie andere Wege gefunden?
Genau, es ist erstmal mit einer Videoproduktion, genauso wie Festivals ja momentan auch digital laufen. Das heißt, es ist momentan ein On-Demand-Format, aber ich glaube, Sie stehen so weit in den Startlöchern, dass jetzt demnächst, sobald Führungen wieder erlaubt sind, das Ganze dann auch in dem ursprünglichen Setting losgehen kann.
Das war jetzt ein Beispiel aus der Fachberatung. Allerdings ist natürlich auch unser tägliches Geschäft die Bildungsberatung. Als Bildungsinstitut rufen bei uns stetig Leute an. Wir kriegen jeden Tag Mails mit ganz zielführenden Fragen, wo es wirklich um die letzten Details geht, ob sie eine Weiterbildung bei uns buchen wollen. Aber ganz viele rufen auch einfach an und sagen, hey, ich mache das und das. Könnt ihr mir helfen, einen Weg in die Kultur zu finden? Und das sind ganz spannende Termine dann für uns, weil wir da erstmal schauen, was ist überhaupt vorher passiert im Leben, was ist die Entscheidung oder was ist vor allem die Erwartung an die Kultur und wie können wir da weiterhelfen. Und ist es dann eine Weiterbildungsbuchung bei uns oder wird es darauf hinauslaufen, dass wir sagen, ja, du kannst das eigentlich schon alles. Das ist nämlich ganz oft der Fall, dass die Leute einfach nur noch mal hören müssen, das, was sie eigentlich denken, eine externe Bestätigung bekommen wollen, dass sie gut genug sind und natürlich aber trotzdem noch ein bisschen Hilfe brauchen, Startpunkte oder Anknüpfungspunkte zu finden.
Also, dass man daraus was machen kann aus einer Idee. Und da helft ihr weiter, das auch zu entwickeln oder dann zu sagen, dann wäre es vielleicht sinnvoll, in diese Weiterbildung, die wir hier anbieten, reinzugehen, das zu machen. Richtig?
Genau, aber da ist halt immer ganz, ganz wichtig, dass wir halt als gemeinnütziger Bildungsträger nicht darauf angewiesen sind, die Leute bei uns in die Weiterbildung, ich sage das jetzt mal plakativ, zu lügen. Wir wollen den Leuten möglichst transparent machen, was für Erwartungen erfüllt werden können, welche Erwartungen sie direkt abbauen sollten und wollen gemeinsam darauf schauen, dass das Beste für das jeweilige Individuum dann zustande kommt, jenseits von dem Druck, wirtschaftlich agieren zu müssen.
Kannst du ein Beispiel nennen? Also es gibt vielleicht jetzt irgendwie eine Schauspielerin, die sagt, ich möchte mich verändern, gerade jetzt so in diesen Covid-Zeiten, ich möchte was Neues aufbauen. Wäre das so ein Fall? Also dass das Kulturschaffende dann kommen, vielleicht eine Tänzerin, ich weiß nicht, all die jetzt vielleicht gerade ein bisschen in der Krise stecken.
Ein gutes Beispiel vielleicht, gerade ganz aktuell. Also unsere Kulturmanagement-Kurse sind ausgebucht. Das ist, wir haben mehr Nachfrage, als wir gerade bieten können. Und da stellt sich jetzt die Frage, wieso? Und unser Eindruck ist bei vielen, dass halt jetzt durch die Krise, die jetzt seit letztem Jahr andauert, auf jeden Fall die Bereitschaft oder die Alarmbereitschaft da vorhanden ist, sich ein weiteres Standbein aufbauen zu müssen. Und die dann halt kommen und sagen, ich arbeite als Künstlerin oder als Künstler, aber ich muss auf jeden Fall jetzt nochmal diesen Kulturmanagement-Aspekt mit in meine Biografie einbauen, damit ich nicht mehr nur auf meine eigene Kunst angewiesen bin, sondern auch in anderen Kontexten halt arbeiten kann, aber natürlich auch vielleicht sich auch selber besser vermarkten können.
Ja, und da helft ihr weiter.
Genau, da sind wir, glaube ich, Anlaufstelle Nummer 1 in Köln und wollen wir auf jeden Fall auch bleiben.
Ich kann auch noch ein Beispiel erzählen.
Ja, genau, Beispiele sind
zu einem Kurs kam, weil es einfach nicht sinnvoll war. Das war ein Gespräch mit einem Studenten, das ich geführt habe, der einfach mit dem Studium nicht glücklich ist, aber auch noch relativ im Anfangsstadium, Anfang 20 und dann Interesse hatte, jetzt mache ich Kunstvermittlung. Und das ist einfach nicht sinnvoll in der Biografie, weil es ist eine Weiterbildung. Wir setzen an auf etwas Bestehendes. Ob das jetzt ein Studium ist oder eine Ausbildung oder Berufserfahrung, das ist erstmal nebensächlich. Sondern es geht eher darum, dass man sich weiterbildet, dass man im Sinne des lebenslangen Lernens nicht sagt, okay, Bildungsphase abgeschlossen, jetzt ist nur noch Arbeiten angesagt. Aber es ist eben keine grundständige Ausbildung, sondern wir müssen immer ansetzen. Und wir arbeiten auch mit Erwachsenen, die alle selbst als Experten zu uns kommen, die auch ihr Wissen an die Gruppe weitergeben sollen. Das heißt, wir achten schon darauf, dass die Kurse so zusammengesetzt sind, dass jeder von jedem lernen kann. Mhm. Und auch die Typen unterschiedlich sind. Gut, wir haben jetzt gerade mehrere Leute einfach aus der darstellenden Kunst. Das ist jetzt einfach so ein bisschen Zufall.
Wer?
Verschiedene Teilnehmende von uns, die dann aus dem Bereich Tanz, aus dem Bereich Theater, Theaterpädagogik kommen, Schauspiel, die sich dann natürlich trotzdem gegenseitig nochmal ergänzen mit unterschiedlichen Perspektiven, weil das natürlich auch ein sehr breiter Bereich ist, die darstellende Kunst. Aber trotzdem sind dann auch Leute da, die kommen aus dem Ausstellungsbereich, aus der Produktion von Filmen, also ganz unterschiedliche kulturelle Bereiche, die doch im Kern natürlich immer mit den gleichen Herausforderungen zu tun haben. Egal, was du machst, musst dafür geworben werden. Du brauchst Marketing, du brauchst die Fähigkeit, gute Pressearbeit zu machen. Du brauchst die Fähigkeit, ein Projekt gut zu organisieren. Und das ist dann halt der Kern, auf den wir hinaus wollen, den wir gemeinsam erarbeiten möchten im Kulturmanagement.
Das klingt total super. Wie ist denn das, inwiefern kann man sich das bei euch leisten? Ist das möglich?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage und eine wichtige Frage tatsächlich auch. Wir arbeiten mit einer Berufsgruppe, die ja in prekären Beschäftigungsverhältnissen teilweise leben. Da kommt uns zugute, dass wir als staatlich anerkannte und geförderte Non-Profit-Organisation Preise anbieten können, die Akteure aus der freien Wirtschaft einfach nicht halten können. Das Schöne daran ist, dass wir trotzdem eine sehr, sehr hohe Qualität anbieten können, weil die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, die Dozenten und Dozentinnen, oftmals auch den Anspruch haben, neben ihren sehr, sehr lukrativen Jobs auch diese Non-Profit-Akteure zu unterstützen. So kommen wir dann halt an große Namen bei uns in der Dozentenschaft. Die können sich alle Hörer und Hörerinnen auch gerne mal auf unserer Website anschauen. Und so können wir halt sehr, sehr günstig, sehr, sehr umfangreiche Angebote schaffen und anbieten. Außerdem gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten der Finanzierung. Als anerkanntes Institut können wir halt Bildungschecks annehmen, Bildungsprämien, und da können dann bis zu 500 € gespart werden. Aber auch die Träger können dann als ihre Angestellten anmelden und so kann man sehr günstig bei uns weiterbilden.
Genau, am Ende ist es eine Investition in sich selber, und das muss einem schon bewusst sein. Das ist für einen bestimmten Zeitraum zwischen 8 und 18 Monaten, je nachdem welches Fach man macht, dass man da mit Förderung und Anpassung der Ratenzahlung schon trotzdem immer noch über einen Betrag von 100 bis 250 € spricht, je nachdem welcher Kurs es ist.
Also so ein Kurs liegt so zwischen, sage ich jetzt mal, 1.000 und 1.500?
Genau, also monatlich ist die Rate circa im Durchschnitt bei 200 €, je nachdem welches Fach man macht und wie viele Raten man hat. Wir haben immer Ratenzahlungen zwischen 8 Raten und 18 Raten. Und eine Kunstpädagogik-Weiterbildung, die geht halt über 1,5 Jahre, das sind dann schon 4.000 €. Aber auch da kann man eben mit einem Bildungscheck, mit eventuell einer Rabattierung, weil man beispielsweise gerade arbeitssuchend ist, weil man noch immatrikuliert ist, vielleicht auch in einem Zweitstudium oder Ähnlichem, kann man das auch nochmal anpassen. Und oftmals sind es halt auch die Arbeitgeber, die sagen, ich finde es eigentlich ganz sinnvoll, wenn meine Einrichtungsleitung in der Kita zum Beispiel die Weiterbildung nochmal macht und finanzieren das.
Nicht nur okay. Die Kita tatsächlich, ja. Ne? Auch Stadtverwaltung, wir haben schon alles Mögliche gesehen.
Museen, teilweise sogar Bundeseinrichtungen, ja.
Okay, klasse. Ja, kommen wir doch nochmal dazu. Wie seht ihr denn die Zukunft für Kulturschaffende? Also wir können ja jetzt nur von Köln sprechen, oder können wir auch für ganz Deutschland sprechen? Ich weiß es nicht genau. Wie seht ihr das? Was müssten Kulturschaffende tun? Oder auch die Politik? Das ist wahrscheinlich jetzt wieder nochmal ein ganz weites Feld. Aber was können jetzt konkret diejenigen, die jetzt in dieser Situation sind und nicht wissen, ja, worauf können die setzen? Was können die machen?
Also ich kann ja vielleicht mal mit einem Problem anfangen, was man relativ leicht beheben könnte. Momentan wird immer subsidiär gefördert. Also angenommen, du stellst einen Plan für ein Festival auf und 50% Förderung kriegst du beispielsweise von der Kommune dazu. Und jetzt entwickelt sich der Kartenverkauf unheimlich gut. Du hast bis über den Erwartungen. Dann schrumpft plötzlich einfach die Förderung, weil du erfolgreich warst, also weil du das über andere Quellen machst. Und das finde ich halt zum Beispiel ein Ansatz, den man schon mal erinnern könnte, dass man einen Anreiz setzt, erfolgreich zu sein. Ja, also dass man zum Beispiel sowas...
Wie meinst du das, wenn ich nochmal nachhaken darf, da schrumpft die Förderung? Das verstehe ich nicht ganz. Kannst du das mal erklären?
Ja, aber du kriegst halt prozentual von einer bestimmten Summe eine Förderung. Und wenn du halt jetzt mehr Einnahmen über Drittmittel hast oder über Ticketverkäufe, dann hast du ja mehr Einnahmen, okay. Dann muss sozusagen die öffentliche Hand dir weniger geben, weil es halt eine Zuförderung ist, so eine subsidiäre Förderung.
Okay.
Und das finde ich halt problematisch. Also ob das die beste Lösung ist, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt auch andere Modelle aus dem angloamerikanischen Raum beispielsweise, sowas wie Matching Grants, wo man sagt, okay, wir geben dir 1 € dazu für jeden Euro, den du aus einer anderen Quelle bekommst. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein tolles Modell, was man vielleicht auch mal bei Kulturförderung drüber nachdenken könnte, in so eine Richtung zu gehen. Und da finde ich auch noch mal ein bisschen mehr Mut zu zeigen. Ein anderes Missverständnis ist aber auch, dass manche Kultursachen nur mit Förderung funktionieren können. Das glaube ich nicht. Also wir hatten jetzt den Sonderfall, dass die Lit Cologne mal gerettet oder gefördert werden musste mit 500.000 €. Aber ansonsten funktioniert die ohne Förderung. mit Tickets, mit Sponsoring und so weiter. Und der Anspruch, das hat jetzt auch nochmal der Geschäftsführer gesagt, ist auch da wieder hinzukommen. Und ich glaube, viel mehr Kultureinrichtungen, Kulturakteure müssen sich über ihren Wert auch bewusst sein und müssen halt teilweise auch vielleicht mal den Preis aufrufen, den etwas kostet. Der darf dann auch nicht untergraben werden vom geförderten Stadttheater, was eben es sich leisten kann, das Ticket auf 10 € zu setzen. Das geht halt nicht. Kultur darf nicht so günstig sein. Und ich glaube, das ist eine Richtung, in die Kultur gehen muss, wenn sie tatsächlich irgendwann ihren Wert in der Gesellschaft auch behaupten will. Ja, dass einfach die Preise müssen hochgehen. Und wenn hier Taylor Swift nach Köln kommt und nimmt die 150, 160 Euro für ein Ticket, aber die Leute sind nicht bereit, halt 20 € für eine Theaterkarte zu bezahlen. Das kann ja wohl nicht sein. Da müssen wir halt vielleicht nochmal drüber nachdenken, wofür wir eigentlich bereit sind, unser Geld auszugeben.
Wie kann für dich Kulturpädagogik denn nach der Corona-Krise aussehen, wenn man es nicht mehr online unbedingt machen möchte? Oder ist das vielleicht immer noch genau das Feld online? Pädagogik.
So gerne ich mich online bewege, bin ich froh, wenn wieder alles in Präsenz stattfinden kann. Aber ich habe jetzt gerade echt nochmal drüber nachgedacht, ganz spontan. Vorhin haben wir ja erwähnt, dass wir Multiplikatoren ausbilden, die kulturelle Bildung in Kindergärten, in Jugendeinrichtungen etc. bringen. Und ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, wie das bei mir eigentlich zu Hause früher war. Und ich komme auf jeden Fall nicht aus einem bildungsfernen oder kulturfernen Haushalt. Aber ich habe nie so Museumsbesuche gecheckt. Ich habe nämlich nie diese Führung mitmachen können. Und vielleicht müssen wir so ein bisschen Elternarbeit machen. Das wäre vielleicht nochmal was wir machen könnten perspektivisch. Und mal darüber aufklären, wie auch Eltern ihren Kindern die Kultur nahebringen können. Weil ich glaube, dass ganz viele am kulturellen Leben teilhaben, aber das nicht gemanagt bekommen, ihren Kindern näher zu bringen. Und ich weiß, ich habe mich damals nicht so über das Theaterabo gefreut. Vielleicht kann man damit ein paar Kniffen und mit ein paar Tricks noch ein paar neue, jüngere Leute gewinnen.
Oh, sehr schön, okay.
Ja, und vielleicht muss man den Eltern auch einfach nochmal ganz grundsätzlich zeigen, dass sich Museen und Theater, seit sie das letzte Mal da waren, als Kinder vielleicht, total verändert haben.
Total, ja.
Also sammeln, bewahren.
Kannst du das beschreiben, wie sich das verändert hat? Zum Beispiel im
sammeln,
Museum?
Bewahren und forschen. Ne? Also die Aufgaben des Museums sind natürlich mittlerweile ergänzt durch Vermitteln. Und das ist halt unheimlich wichtig, dass ein Museum ein Atelier hat, wo dann selber kreativ gearbeitet werden kann. Dass es irgendwie sowas wie einen museumspädagogischen Koffer gibt. Dass man sich nicht über die Biografie der Künstlerin des Künstlers unterhält, sondern einfach mal fragt, auf dem Bild da ist eine Handtasche, was ist da eigentlich drin? Ne, kreativ wird im Kopf, sich vielleicht einen Kriminalfall ausdenkt, der im Museum spielt, einfach mit ganz vielen Methoden arbeitet. Und dann macht Kindern auch so eine Impressionistenausstellung Spaß, die mir mit 9 Jahren in Wuppertal keinen Spaß gemacht hat, als ich meine Mutter begleitet habe. Heute schon, ne, klar, aber...
Aber auch mit einer ordentlichen Führung. Du gehst ja nicht alleine dahin Führung. Und denkst dir vor dem, ja, vielleicht machst du das, ich mache es nicht so.
Es gibt ein Museum, da gehe ich wirklich gerne allein hin, das ist das Ostasiatische Museum in Köln, das ich architektonisch einerseits mag und andererseits ist das so ruhig da drin. Ne? Es ist ja selten, dass man da jemandem begegnet. Und dann setze ich mich einfach irgendwo hin und komme einfach zur Ruhe. Aber ansonsten, ganz klar, Museum muss geführt werden. Und ich genieße das immer sehr, wenn mir jemand auch jenseits von kunsthistorischen Facts einfach eine tolle Führung gibt. Und man muss das nicht nur für Kinder so machen. Auch Erwachsene kann man mit kreativen Methoden abholen. Und auch die können sich mal was ausdenken.
Ja, vielleicht sehr ist schön. Das ja schon unser Konzept. Wir führen die neuen Erwachsenen durch das Museum, damit die vielleicht bereiter sind, eine Führung zu buchen.
Dann ist super in diesem Plan. Gespräch jetzt hier auch wirklich nochmal eine neue Idee entstanden.
Absolut.
Super. Ja, das kam da so ein bisschen logisch, weil ich habe da echt so drunter, also was super. Heißt gelitten.
Ja,
also,
ja.
Hätte es mir einfacher machen können.
Ja, ich weiß, also ich kenne das auch noch. Ja.
Schöne Grüße an der Stelle an Jans Eltern.
Picasso, man versteht es einfach nicht.
Mama, ich liebe dich.
Okay, jetzt meine Frage. Wenn jetzt die Tore wieder aufmachen, Lockdown, alles weg, was wünscht ihr euch? Was wollt ihr als erstes wieder tanken?
Fängst du an?
Ja, ich
Jerome.
Ich gehe als allererstes essen. Trinke ein Fassbier. Man kann ja alles momentan machen, Wein trinken, Bier trinken, aber ich schließe mir halt zu Hause kein Fass an. Ne? Und deswegen, darauf freue ich mich sehr. Und danach gehe ich mit Freunden zu einer Darbietung auf einer kleinen Bühne, Theater oder Musik, das ist mir völlig egal. Ich möchte eine kleine Bühne, ich möchte, dass alle eng aneinander sitzen, ich möchte Stimmung am besten, Keller, wo kein Fenster offen ist. Auf sowas freue ich mich.
Super. Ja, und du, Jan?
Ja, also ich würde mich freuen, wenn ich eingeladen bin beim Jerome, aber hätte ich jetzt zuerst gesprochen, würde ich sagen, ich habe Bock auf geiles Wetter und ein ordentliches Festival. Nicht kommerzielles Festival, wäre schön. Ich habe auch noch ein Ticket vom Zugvögel-Festival, was ich jedem nur empfehlen kann.
Zugvögel-Festival?
Ja, denn da bekomme ich echt fast alles, was ich so brauche und kann mich treiben, verschiedene Kunstformen ja kennenlernen, wiederentdecken und ja die Musik in den Mittelpunkt stellen.
Sehr schön. Welche Musik ist das und was ist das für ein Festival?
Es ist im Großen und Ganzen elektronische Musik, die ich gerne höre. Auf dem Festival ist das definitiv auch im Fokus, aber da gibt es auf jeden Fall auch viele andere Darbietungsformen oder musikalische Formen. Und das Zugvögel-Festival ist von verschiedenen Kölnern Kollektiven organisiert, findet einmal im Jahr in der Eifel statt. Letztes Jahr hat es nicht stattgefunden, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Ich hoffe, das Ticket bleibt weiter gültig. Ich werde auch weiter das Ticket nicht zurückgeben, damit wir die unterstützen können. Und ja, das ist eigentlich alles, was man dazu sagen muss gerade.
Okay, super. Also auf jeden Fall, Jerome und Jan, wünsche ich euch, dass ihr mit eurem Kulturgetriebe ganz viele Rädchen zusammenbringt und die Kultur wieder weiter ins Laufen kriegt und ja, dass die uns einfach erhalten bleibt und noch besser und schöner wird, auch in diesen Zeiten. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke auch für dein Interview, Viola.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Glück auf.
Das war der Podcast Kultur im Ohr. In der nächsten Folge spreche ich mit der Galeristin Greta Hinojosa. Greta führt die Karak Art Lab und Galerie in Köln. Sie erzählt uns, mit welchen digitalen Möglichkeiten sie ihre Galerie auch in der Corona-Zeit geführt hat.